Ich denke, dass der Reichtum verschiedene Momente hat, wo er als solcher empfunden wird. Ich bin ein bisschen von der Vorstellung ausgegangen, die zu bearbeiten wäre, dass man reich ist oder dass man Reichtümer hat. Und diese unterschwellige Tatsachen oder Wesensbehauptung, die darin steckt, die habe ich versucht, ein wenig auseinanderzunehmen und eigentlich in solche Momente aufzufächern, wie Sie gerade einen genannt haben. Es ist eigentlich kein Ist, sondern es sind Momente, in denen ich so etwas wie Reichtum empfinde. Wenn ich aber Reichtum bei anderen Leuten sehe, dann tendiert der Reichtum doch dazu, wieder seine Ist-Qualitäten zu zeigen. Ich denke, die sind einfach reich, die haben Reichtum. Und das, was die sind und haben, das will ich womöglich auch. Und diese Differenz habe ich versucht, etwas genauer mir anzugucken und diesen Widerspruch festzumachen. Dass das, was ich gerne unbedingt, was ich als Tatsache sehe, aber nicht als Tatsache haben kann.
Wenn ich jetzt erlebe, ich fühle mich selbst arm, ich erlebe Ausbeutung, dann ist ja eigentlich die Schlussfolgerung daraus, wenn es Armut und Ausbeutung gibt, müsste es auch Reichtum geben. Sie haben gesagt, das ist eher eine ziemlich schlechte Milchmädchenrechnung. Warum sprechen wir hierbei nicht von einem Fluss von Geld, von einem Geben und Nehmen?
Ich habe versucht, die quasi selbstverständlichen Momente in dieser Vorstellung, die habe ich versucht unter die Lupe zu nehmen, sie aufzudröseln, sie auf ihren Wirklichkeitsgehalt zu überprüfen, gar nicht auf ihren Wahrheitsgehalt, sondern auf ihren Wirklichkeitsgehalt. Ich habe jetzt vor ein oder zwei Tagen, da musste ich lachen, wie quasi ein einschlägiger Kommentar aus Frankreich dazu kam, da wurde ein Demonstrant gefragt, ob er sich mit Macrons Angebot, diese Erhöhung um 100 Euro des Mindestlohns, ob er damit zufrieden sein würde. Nein, hat er gesagt, mit Brosam lassen wir uns nicht abspeisen. Wir wollen an den, und jetzt französisch, Richesse, an die Richesse heran oder an den Richesse teilhaben. Und da habe ich gedacht, ja, exakt, das ist die Differenz, die ich im Auge hatte. Diese Vorstellung gibt ihm die Möglichkeit, Macrons Angebot abzulehnen, aber die imaginären Anteile, die in den Richesse stecken, die liefern ihm quasi dem Selbstlauf des Aufruhrs aus. Der Aufruhr wird nicht zu Ende gehen, wenn er die Richesse hat, sondern wenn der Elan erlahmt, wenn der Frust nicht mehr trägt. Und diese Momente mangelnder Wirklichkeit in den Vorstellungen selber, die habe ich mir vorgenommen. In dieser sehr eng begrenzten Form.
In Ihrem Artikel schreiben Sie, dass wenn es kein Reichtum gibt, ist ja auch eine Umverteilung desselben quasi unmöglich. Warum ist es so? Also ich empfinde es so, dass Reichtum schon an gewisse Personen oder Firmen gebunden ist, die man beispielsweise enteignen könnte.
Das, was man Wirtschaft nennt, die Ökonomie, hat abstrakte Inhalte. Und in dem Maße, in dem ich mir die abstrakten Momente eins zu eins übersetze in persönliche, in personale Elemente, bin ich nicht mehr Herr über den Vorgang, weiß ich gar nicht mehr, was ich da eigentlich will. Es wird nichts helfen, entweder ich beschäftige mich doch auf der abstrakten Ebene, in der die Ökonomie, auf der die Ökonomie funktioniert, damit und ziehe daraus meine Konsequenzen, meine Forderungen, oder ich nehme halt auf meine Weise protestierend an der wirtschaftlichen Entwicklung teil, werde ein Moment davon, so affirmativ wie negativ und nicht nur in der gedachten, in der beabsichtigten negativen Weise, in der ich mir das vorstelle. Ich sage, da ist das Geld und ich kriege es dann. Nein, das Geld, das wir sehen es ja in allen nicht Geld- oder nicht profitorientierten Formen, sehen wir ja, dass die Schattenbilder dessen sind, was auf der offiziellen ökonomischen Ebene passiert. Und manchmal eben schlimmer als und gar nicht mehr kanalisierbar, Stichwort Entwicklungshilfe. Es ist ja mittlerweile eine Trivialität, dass man weiß, wo Geld da ist, wo Geld sich anhäuft, wird es nicht geldlich verwendet, sondern es wird in einer primitiven geldlichen Weise verwendet, Stichwort Mafia oder wie immer. Und gegen diesen Zwang, jetzt mal in Anführungszeichen gesagt, primitiv zu denken über das Geld. Da muss man ganz energisch dagegen angehen.
Ich glaube, wir sind so ein bisschen bei dem angekommen, wo man davon weggeht, dass Reichtum nur ein Attribut für eine Person ist, sondern Sie haben es mit diesem schönen Zitat aus Frankreich erwähnt, mit Richesse, also eine Person, die als der Reiche oder die Reiche, so das fleischgewordene oder die fleischgewordene Darstellung des Reichtums gilt. Also eine Person, die objektiviert wird. Wie löse ich mich denn wieder davon und werde wieder Person?
Durch Nachdenken. Über Reichtümer nachdenke, bin ich in Sekunden bei der Tatsache, dass die Reich, also wofür haben wir die schönen, dass den schönen Begriff der Charaktermaske, bin ich in Sekunden dabei, dass wenn ich reich bin, der Reichtum mich hat, nicht ich den Reichtum habe. Also beweglich im Kopf werden, die Sache einmal umdrehen und sagen, wo liegt denn mehr Plausibilität, dass ich reich bin oder dass der Reichtum mich hat, und dann sehe ich ja sofort, wie ich zum Agenten das bisschen Geld werde, das ich vielleicht habe. Das ist ja gar kein Geheimnis. Ich brauche mich ja bloß ein wenig zu betrachten, das Verhalten ein wenig zu verfolgen, und dann ist das viel plausiblere Modell.
Wenn wir schon beim Nachdenken sind, Sie beschreiben in Ihrem Artikel einen Lernprozess eines Kindes, das quasi lernt, auf Waren zu verzichten. Denn der Akt des Kaufens, nicht der des Habens, macht ja eigentlich glücklich. Wäre demnach ein Konsumverzicht eine Option?
Da ist etwas, wo man tüchtig drüber nachdenken sollte. Also ich lebe ja sehr mit Kindern, und dabei ist mir das aufgefallen, der Zusammenhang aufgefallen, der ja nicht unmittelbar klassenkämpferische Dimensionen hat, wie das Kind auch ein abstrakter Mensch ist und seine abstrakten Fähigkeiten, die rein nicht auf Gegenstände ausgerichteten Fähigkeiten trainiert und erlebt. Und offenbar ist ihm Geld, sonst hätte es auch nicht diese absolut universelle Bedeutung, das Geld ist etwas Abstraktes. Und es gibt, angenehm oder nicht, einen Bezug zwischen dem abstrakten Anteil des Menschen und dem abstrakten Charakter des Geldes. Ich sehe es oft bei Leuten, denen ich irrsinnig Vorwürfe mache, wenn sie Kredite aufnehmen und sich da den Banken ausliefern und was weiß ich tue, wenn ich ihnen sage, ihr seid vollkommen irrational in eurem Geldverhalten. Gleichwohl ist es der Bereich, da sie nicht linke Theorie machen und auch keine gewieften Ökonomietheoretiker sind, es ist der Bereich, in dem sie mit ihrem Verstand spielen. Und wenn sie dann etwas verlieren, sind sie viel rationaler als ich, denn dann sagen sie, ach, ist ja bloß Geld. Während ich dann denke, oh, was ich habe, das bisschen, das will ich auch behalten. Und darüber will ich auch die Kontrolle haben. Und das ist ein Bereich, in dem Abstraktes auch gelebt werden kann. Und wenn wir uns über diese Verklammerung gar keine Gedanken machen, dann konstruieren wir uns nicht geldliche Utopien, die, ich vermute, sehr stark trübe Schattenabziehbilder dessen sind, was wir haben.
Wir hatten gerade das Buch After Work von Tobias Roswoog, der so ein bisschen dafür plädiert hat, wegzugehen von der Lohnarbeit und überhaupt diese Utopie sich erträumt, so ein bisschen nicht nur er selbst geldfrei zu leben, sondern mal wieder die Idee, lasst uns das Geld auch abschaffen, ohne sind wir glücklicher. Wäre das für Sie eine Möglichkeit?
Nein, ich denke lieber über das Ist nach, das ich beobachten, anschauen und worüber ich nachdenken kann, als Utopien zu entwerfen, von denen ich denke, dass sie wirklich in der Gefahr sind, Abziehbilder dessen zu sein, was sie ablehnen. Wenn ich mir solche Modelle gelegentlich angucke, wie ist der erste Übergang in das geldfreie Leben, und da heißt es dann, es werden Grundstücke gekauft, auf denen dann ein geldfreies Leben entwickelt wird. Dann sage ich mir, als alte Textanalytikerin, im Hauptsatz steht, es werden Grundstücke gekauft, und im Nebensatz oder im erweiterten Infinitiv steht, um dann ein geldfreies Leben zu entwickeln. Sage ich, kann doch nicht wahr sein. Wie gehe ich denn mit der Permanenz des Hauptsatzes um, dass ich was erworben habe, um es dann, wir sagten früher, umzufunktionieren. Das ist, da muss man lange drüber nachdenken, wo das, was man da abschafft, wie man das was für eine Rolle als Voraussetzung und Bedingung dessen spielt, was man dann machen will. Nicht, dass das falsch sein muss, aber man muss es merken, was man da tut. Das ist ja, was man da, wie sehr man von dem lebt, was man ablebt, was man ablehnt und welche Auswirkungen das haben wird für das Gegenteil dessen, was man da schaffen wird.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie beobachten lieber den Ist-Zustand, statt, ich sag mal, Luftschlösser zu bauen, was ist denn dann der Lösungsaussatz, Ansatz oder beziehungsweise die Handlung, die sich aus so einer Beobachtung ergeben würde?
Bei dem, was man feststellt, immer einen Moment von Reflexion einzuschieben, einen begleitenden Zweifel zu installieren und zu sagen, das, was ich da lebhaft empfinde, zum Beispiel hier beim Reichtum, gibt es das? Gibt es das? Ist es das? Was ist das? Worin spiegelt sich, in welcher Form spiegelt sich darin die Gegenwart? In welcher Form spiegle ich mich darin? Was bringe ich da Privates in meine allgemeinen Überlegungen? Ein begleitendes Moment, ein Vorbehalt, das ein wenig von der Praxis abhalten kann, das weiß ich gar nicht. Das mag sein, aber Nachdenken ist auch eine Praxis. Oder es geht auch gar nicht. Eine Nichtpraxis gibt es auch nicht. Und da sollte man nicht vielleicht so stark sortieren und sagen, was bringt jetzt gleich was, sondern wenn ich auch was, wenn mir was Vernünftiges einfällt, dann hat es das ja auch was gebracht. Also das hat es dann gebracht.